SpaceX kommt erst in diesen Index, wenn sie schwarze Zahlen schreiben. 550 Euro habe ich bezahlt.
Oh, klasse.
Ich habe mich natürlich wahnsinnig geärgert. Man hätte mit diesem Geld was ganz anderes Tolles machen können.
Ja, dann wurden wir umgeparkt. Und
das hört sich auch lustig an. Wir wurden umgeparkt.
Also meine Verluste werden nicht noch zusätzlich besteuert und werden nicht noch teurer dadurch.
Nein, auf gar keinen Fall. Es erfolgt immer eine reine Gewinnbesteuerung. Ja.
Schwungmasse, der Podcast der Initiative Finanzhelden. Hier teilen wir persönliche Geldmomente, besprechen Alltagsthemen aus finanzieller Perspektive, beantworten Fragen aus der Community und versorgen dich mit neuen Wissensimpulsen und Karrieretipps.
Dieser Podcast wird unterstützt von Comdirect. Hi, ich bin Alicia aus dem Finanzheldinnen-Team und begrüße dich in der heutigen Podcast-Folge. Svetlana und ich sprechen im Let's Talk About über ein Non-Negotiable bei unseren Finanzen. Ein Tool, was Freiheit und Gelassenheit bringt und uns beiden schon das ein oder andere Mal aus der Patsche geholfen hat. Im Deep Dive gibt es Steuerwissen. Wir haben verschiedene Tipps mitgebracht und erklären, wann und wie Steueroptimierungen bei der Geldanlage genutzt werden können. Zum Schluss folgt wie immer unsere Community Corner und ich wollte von Svetlana wissen, wann SpaceX von Elon Musk in die ETFs kommt. Let's go!
Let's talk about.
Hallo, liebe Alicia.
Hallo, liebe Svetlana.
So, ich möchte dir gerne von einem Ereignis bei mir erzählen und danach dir auch sagen, wie dankbar ich für ein Tool bin, was in meinen Augen, glaube ich, ganz häufig ganz unbewusst unterschätzt wird. Und ich bin mal gespannt, was du sagst und wie vielleicht, ob du auch schon Erfahrungen in dem Bereich hast. Und zwar, es ist ja gerade Fußball-WM und wir waren zum Public Viewing. Und das ist hier in Hamburg im Stadtpark und dann sind wir mit dem Auto hingefahren, haben da geparkt, haben uns das Spiel angeschaut und nach dem Spiel kommen wir raus und denke ich, wo ist denn mein Auto? Und es war so eine Schneise, wo gar keine Autos standen und du darfst da sonst eigentlich immer stehen, da habe ich schon zigmal gestanden. Aber für die Public Viewing Zeit war da so ein Schild, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, wenn man das auch aktiv tut, dass sie da so eine Moja-Stellplatz-Schneise geschaffen haben, also sowas wie Uber, wahrscheinlich eben für die Abholung und für den Transfer. Und dann wurde mein Auto abgeschleppt.
Nein.
Und dann dachte ich, ey, nee. Dann bist du es erstmal geregelt hast über Polizei und Co. und dann irgendwie mit dem Uber zu dieser PKW-Verwahrstelle gefahren bist. Dann stand ich da nachher, um dieses Auto freizulösen mit ganz vielen anderen Fußballfans.
So. Oh.
Und dann darfst du mal raten, rate mal, was mich gekostet hat.
Ja, ich habe keinen Erfahrungswert. Einen spanischen Abschleppdienst musste ich mal bezahlen, das kann ich ja gleich mal erzählen. Und ich schätze, dass es in Deutschland teurer ist, deswegen würde ich so bei um die 400 Euro sagen.
Ja, 550 Euro habe ich bezahlt.
Oh, klasse.
Und vor mir, die hatten ein größeres Auto, es geht scheinbar auch irgendwie noch nach Größe, die mussten 650 Euro bezahlen. Und jetzt komme ich zu dem Tool, worüber ich dankbar war. Ich konnte meine Karte dahinlegen und sagen, ich bezahle das jetzt, weil ich habe das Geld, ich habe Notgroschen genau für solche Fälle, wo man gar nicht mit rechnet. Vor mir waren zwei Familien, die konnten das nicht bezahlen und sagten dann, ja, wir haben das Geld nicht, ich habe das Geld nicht auf dem Konto, ich habe auch keine andere Karte, wo ich habe so viel Geld nicht als Rücklage. Und das tat mir unfassbar leid. Die mussten sich jetzt irgendwie, sind die ja los, um sich Geld zu leihen von anderen, ne? Und dann nächsten Tag wiederzukommen, was ja auch nochmal teurer ist, weil jede Nacht in dieser Verwahrstelle kostet dich ja auch nochmal ein Fuffi. Und da habe ich so gedacht, boah, wie froh bin ich. Ich habe mich natürlich wahnsinnig geärgert. Man hätte mit diesem Geld was ganz anderes Tolles machen können. Aber auf der anderen Seite war ich gleichzeitig noch eben zwei Stunden später, als wir dann da standen, so dankbar, weil ich dachte, ey, dieses Tool Notgroschen, das ist so wichtig und es erleichtert dir auch so viel. Und auch danach wurde ich ein paar Mal gefragt, so von Freunden, die es ja mitgekriegt haben dort. Und wie geht's dir? Ich sage, ja, mir geht's ja jetzt nicht schlecht, so. Und ich konnte es bezahlen. Von da, weißt du, es ist nichts Dramatisches passiert. Keine Krankheit, keiner verunglückt, alles gut. Es war Geld, ja. Bloß da dachte ich, weil viele sagen, ach, das brauche ich nicht, bei mir passiert nichts Unvorhergesehenes und so, wo ich dachte, ja, ich war so dankbar, dass es mich nicht also mich hat das schon geschmerzt, einfach wo ich dachte, oh, sei ein bisschen aufmerksamer, da durfte ich ein bisschen mit mir ins Gericht gehen, aber per se habe ich gedacht, ja, genau dafür ist er ja dann da, ne, dafür ist es ja da, dass man dieses Geld hat, und mir ging es nicht so schlecht wie anderen, ich konnte da eine Karte hinlegen und konnte es auslösen. Und
ja. Ein Hoch auch auf die Echtzeitüberweisung wahrscheinlich, die du von einem Tagesgeldkonto dann direkt aufs Girokonto, und dann hat man es halt auch direkt auf der Karte und kann es bezahlen.
Ja, genau. Also ich habe in dem Fall das auf einem Konto liegen, wo ich auch eine Karte habe, ne, wo ich mir kann, was trotzdem Guthabenverzinsung hat. Also von da war das okay. Aber klar, sonst ist Echtzeitüberweisung super, ne? Und auch da, guck mal, das wäre ja auch mal so ein Beispiel, angenommen, man hat es eben nicht und kann erst am nächsten Tag, dann geht man eben für einen Tag mit diesen 500 Euro in den Dispo und bucht das dann oben. Da werden nicht die Dispozinsen, die fressen einen dann nicht auf. Das ist dann halt mal so ein Element, was dann eintritt, worüber wir ja schon mal sprachen. Ja, ich spüre das auch jetzt und denke noch, boah, wie gut, also wie froh ich bin, dass man für sich vorsorgt, dass man sich das in Anführungsstrichen leisten konnte, ne, also bezahlen konnte, so will man es ja eher sagen, leisten wollte ich mir das ja gar nicht. Und da denke ich, da viele belächeln das ja immer, wenn wir über Notgroschen sprechen und so. Aber der hat schon seine Bewandtnis, oder?
Der ist so viel wert, wirklich. Also alleine jetzt im Vorhinein, dass du, klar hast du dich in dem Moment geärgert und es war wahrscheinlich auch dann einfach auch ein Gehässel, bis man dann da hingekommen ist und mit den ganzen anderen Menschen da stand und so weiter. Aber davor weiß man ja schon, ich habe einen finanziellen Puffer und nicht egal, was passiert, aber es können sehr viele Dinge passieren, die damit abgefedert werden und was einem so viel innere Ruhe, Gelassenheit, Ausgeglichenheit vielleicht ja auch irgendwie mitbringt, dass man so sagt, okay, kann ich bezahlen. Und das bringt mir jetzt gerade viel weniger Stress, als wenn ich mich jetzt noch um das ganze andere kümmern muss, was in dem Moment ja dann auch noch anfällt. Ja.
Total. Und ich konnte auch einfach, also deswegen waren auch zwei Gefühle in meiner Brust. Ne? Zum einen habe ich gedacht, ey, Mädel, auf beim Parken. Ne? Ich meine, ja, hätte ich mal ein Stück nach vorne gelaufen und so, hätte ich dieses Schild gesehen. Auf der anderen Seite war ich wiederum aber auch mit mir selbst, sagte ich ja, dankbar und sehr gnädig und dachte, ja, gut, dass du vorgesorgt hast, ne? Damit, wenn sowas eintritt, das irgendwie machbar ist. Oder dass ich im Zweifel auch, wenn dann jemand kommt und sagt, boah, ich habe das jetzt nicht, das sag, ich zahle das von meinem Konto, du überweist mir das, weil irgendwie so, sowas ist doch auch gut, wenn man da unterstützend irgendwie unterwegs sein kann, ne? So.
Ja.
Auch mit Freunden und so. Aber da dachte ich, ja.
Und wie du gesagt hast, man hätte mit dem Geld ja auch viele andere schöne Dinge machen können. Aber dadurch, dass er ja für den Notgroschen ist, also dieses Geld, hat man es ja im Kopf gar nicht für was anderes eingeplant.
Genau.
Und dementsprechend fehlt es einem ja auch nicht in dem Moment. Natürlich muss man jetzt seinen Notgroschen wieder aufstocken und damit man in der nächsten Situation genauso flexibel agieren kann. Aber eigentlich hat man es jetzt nicht gebraucht in dem Moment für was anderes, sondern es ist genau dafür da.
Genau. Und richtig, na klar, muss man jetzt mal gucken, wie man das jetzt die nächsten 2-3 Monate aufstockt. Aber ich hätte am liebsten den anderen auch geholfen, aber ich kenne diese Menschen leider ja überhaupt nicht, ne? So. Und da tat es mir echt weh, wo ich dachte, ja, also ich weiß, es geht ja auch gar nicht darum, dass jeder einen ganz hohen Notgroschen hat, aber wie gesagt, wie schnell sind mal Rechnungen da, Ausgaben da, die eben nicht nur ein Hunderter kosten. Na,
ja.
Das ist ja heutzutage fast eine geringe Einheit, was bestimmte Sachen kosten, sondern die eben mehrere hundert Euro kosten. Und da dachte ich, ja, im Zweifel, ich möchte mir gar nicht vorstellen, dass die das vielleicht irgendwie aus dem Dispo oder irgendwas finanzieren, weil dann wird's teuer, dann zieht sich das so ganz doll mit zum Rattenschwanz, dann hat das so ganz andere Auswirkungen halt auf dein tägliches Leben. Bei mir hat es mein eines Konto belastet und das wird jetzt aufgestockt und dann habe ich da gar nicht so einen ganz großen Schmerz, ne? Aber ja, da dachte ich, ich muss nochmal eine Laudatio auf den Notgroschen halten, weil der einfach so wertvoll ist.
Ja, mir hat er auch wirklich schon, häufiger ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ich kann mich jetzt an zwei Situationen erinnern. Einmal auch abschleppen, das war auf Mallorca im Urlaub. Und da kann ich gar nicht sagen, dass es so richtig mein Verschulden war, dass ich ein Schild nicht gelesen hätte, sondern es war im Wohngebiet und auf beiden Seiten haben Autos geparkt. Es gab auch kein Schild, was das verboten hätte. Und auf der einen Seite war eben noch Platz. Da haben wir uns hingestellt und nach dem Strand kamen wir wieder und unser Auto stand nicht mehr da. Es wurde wirklich eine Parallelstraße weiter abgestellt.
Ach also, Gott, echt? Ja. Das auch noch? Also ich meine, wir mussten ja schon noch ordentlich durch Hamburg eiern. Aber
nee, weil da haben wir erstmal an uns gezweifelt und dachten so, hä, haben wir da geparkt? Nee, das kann nicht. Wir haben hier geparkt. Und dann hat uns auch ein Anwohner gesagt, ja, ihr Auto steht da hinten. Das wurde umgeparkt, die Müllabfuhr ist nicht durchgekommen. Okay, verständlich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass man an diesem Tag nur auf der einen Seite parken darf und in der Straße nebendran unsere Seite die richtige gewesen wäre? Mhm. Also in der einen Straße standen alle links, in der anderen Straße standen alle auf der rechten Seite. Und wir hatten es halt nicht, also woher soll ich das wissen? Und ja, dann wurden wir umgeparkt. Und
das hört sich auch lustig an, wir wurden umgeparkt.
Mhm. Ja, es hat 100 Euro gekostet, wenn man es innerhalb von 7 Tagen überweist. Und wenn man diese Zone überreist quasi, dann kostet 200 Euro. Und dann wollte ich auch erst noch diskutieren, weil ich habe mich ja nicht im Unrecht gesehen und dachte, ich habe nichts falsch gemacht. Aber bevor ich dann in einem anderen Land auf einer anderen Sprache versuche, da groß zu argumentieren, haben wir die 100 Euro bezahlt und es war dann auch okay. Und seit dem Zeitpunkt parke ich immer nur da, wo schon andere Autos stehen. Und nicht mehr, wo eine freie Straße ist. Auch wenn es vielleicht erlaubt wäre, laut Schild.
Werbung. Du hast viel erreicht, stehst mit beiden Beinen im Leben und weißt, was du willst. Aber bei deinen Finanzen fühlst du dich noch unsicher? In unserem neuen Workbook Werde zur Heldin deines Geldes laden wir dich ein, Klarheit über deine finanzielle Situation zu bekommen und die nächsten Schritte Richtung Unabhängigkeit und finanzielle Stärke zu gehen. Mit einfachen Tools, verständlichen Erklärungen und ohne unnötigen Fachjargon. Egal wo du stehst, es ist der perfekte Zeitpunkt, deine Finanzen aktiv zu gestalten. Werde zur Heldin deines Geldes, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Werbung Ende. Naja, und die zweite Situation war finanziell eigentlich noch viel ärgerlicher, weil das war eine Autoreparatur im vierstelligen Bereich, für die ich niemanden haftbar machen konnte, dem was kein Versicherungsfall war. Also da musste ich dann an meinen Notgroschen und hat eigentlich noch viel mehr wehgetan, weil ich, wie gesagt, auch gar nichts dafür konnte. Aber ein Hoch auf diesen finanziellen Puffer, den man da hat. Das ist wirklich, ja, es gibt einem so viel Freiheit in dem Moment und
es entlastet, ne? Es nimmt dir so viel Druck, so viel Sorge. Deswegen laden wir alle ein, ne? Feiert euch, Mädels, alle. Ein Hoch auf euch. Wenn ihr Notgroschen habt, feiert euren Notgroschen. Wenn ihr noch keinen habt, macht ihn zu Prio.
Must have, wirklich.
Genau, must have. Er macht unangenehme Situationen im Leben einfach leichter.
Deep Dive. Hallo, liebe Svetlana, willkommen in unserem heutigen Deep Dive.
Hallo, Alicia. Wie schön.
Es geht los. Wir haben uns ein schönes Thema vorgeknüpft. Und zwar ist uns das in der letzten Zeit ein bisschen öfter in der Community begegnet, aber auch auf unseren Events. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl wahrgenommen, dass sich viele davor scheuen, an der Börse ihr Geld zu investieren, weil sie nicht wissen, wie die Investitionen steuerlich behandelt werden. Und daher jetzt so als Oberthema gucken wir uns mal die Steuern an und was man vielleicht auch optimieren kann. Und ich möchte die Einstiegsfrage an dich stellen. Wie werden denn ETFs oder vor allem ja Erträge und Gewinne von ETFs, aber auch aus anderen Wertpapieren grundsätzlich in Deutschland besteuert?
Gerne. Und ich finde das Thema erstmal zur Einleitung sehr schön, weil da, glaube ich, herrschen viele Mythen, ja, dass das sehr kompliziert ist und so. Und eigentlich, wenn man das einmal für sich verstanden hat, ist es relativ simpel und man kann auch immer ganz gut so ganz grob kalkulieren. Also, die grundsätzliche Besteuerung von Erträgen und Gewinnen aus Wertpapieren, und das gilt für alle Wertpapiere, ob ETFs, aktiv gemanagte Fonds, Aktien, Zertifikate, Anleihen, whatever, ja, die werden besteuert und zwar die Erträge und Gewinne nochmal, ganz wichtig, mit 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5%. Und wenn die Person noch in der Kirche ist, kommt eventuell noch 8-9% Kirchensteuer darauf. So, das ist es. Bloß deswegen sage ich halt immer, wenn jetzt nicht in der Kirche bist, grob kann man sich also merken, ein Viertel meiner Erträge wird besteuert, zuzüglich Soli kommt noch ein bisschen was drauf, sind 27, noch was Prozent oder 26. Aber ich finde immer, wenn man mit einem Viertel kalkuliert, ist es ja immer ein schöner Überschlag. Und hier gibt es eine automatische Verlustverrechnung bei jeder Bank. Also bei allen deutschen Banken hast du dein Depot im Ausland, dann ist es natürlich nicht so. Dann musst du halt die Steuer in Deutschland noch nachholen. Und es gibt immer zwei Verlustverrechnungstöpfe, die eine Bank führt. Einmal den für den Verlustverrechnungstopf Aktien, dann den Verlustverrechnungstopf Sonstiges. Und hier kann man sich so sagen, kann man sich auch merken, eben im Verlustverrechnungstopf Aktien, da werden alle Aktiengewinne und Aktienverluste drin verrechnet, im Sonstigen alle anderen. Und es gibt eben eine Besonderheit, Aktiengewinne können wirklich nur mit Aktienverlusten verrechnet werden, wogegen man sonstige Gewinne und sonstige Gewinne wären ja zum Beispiel Erträge aus einem ETF auch gegen ja Verluste, ne, Aktienverluste berechnen kann. Also hier muss man immer ein bisschen gucken. Das hat der Fiskus, finde ich, vielleicht für die Verbraucher ein bisschen umständlich gemacht. Ging aber eben darum, um das Thema Aktiengewinne, weil viele sehr hohe eben Aktienverluste vorgetragen haben aus verschiedenen Zeiten und so weiter. Da wollten sie es separieren. Finde ich aber jetzt für den Verbraucher nicht ganz so easy, weil man auch die Verlustverrechnungstöpfe, die sieht man zwar bei seiner Bank, aber wirklich die Veränderung immer sich anzuschauen, muss man mal auf die Steuermitteilung gehen, das ist so ein bisschen tricky. Aber da finde ich, braucht man auch gar nicht ins Detail gehen, weil ich kann das ja gar nicht verändern. Das erfolgt ja automatisch. Ja. Und was man sich nur merken sollte ist, habe ich in einem Jahr Verluste gemacht. Also ich habe mehr Verluste gemacht als Gewinne, ja. Und ich trage dann vielleicht noch 500 Euro Verluste vor. Die werden auch ins nächste Jahr übernommen. Das ist soweit ganz gut. Habe ich aber 500 Euro Gewinn gemacht, die werden nicht ins nächste Jahr genommen, falls ich da dann Verluste machen möchte. Das kann man sich immer merken. Verluste werden übertragen, Gewinne nicht. So. Und es gibt eine Besonderheit, was halt auch ein bisschen schwierig ist, wenn ich zum Beispiel zwei Depots habe bei zwei Banken und bei der einen Bank habe ich 5.000 Euro Verlust gemacht, bei der anderen Bank habe ich 5.000 Euro Gewinn gemacht, wo man an sich ja sagt, das hebt sich gegeneinander auf und ich zahle eigentlich keine Steuern. Habe ich bei der einen Bank bei den 5.000 Euro Gewinn natürlich Steuern gezahlt. Und dann wäre es ja ideal, dass ich das auch gegenseitig verrechnen kann. Dann hilft mir nur eine Verlustbescheinigung, so heißt das. Die muss man bis zum 15.12. eines Kalenderjahres beantragen. Und dann wird der Verlust von den 5.000 Euro bei der einen Bank ausgekehrt, nennt man das, also rausgenommen. Und ich kann mit dieser Verlustbescheinigung in meiner Einkommensteuererklärung das geltend machen und dann gegen die Gewinne der 5.000 bei der anderen Bank einreichen. Diesen Schritt muss man für sich kennen. Dann macht der Sinn. Was auch wichtig ist, ich kann nicht nur einen Teil der Verluste nehmen. Ich kann nicht nur sagen, auch 3.000 trage ich vor und 2.000 nehme ich jetzt mit. Geht nicht. Entweder wird der gesamte Topf ausgekehrt oder gar nicht. Also ist die Entscheidung. Aber nochmal auf deine Einstiegsfrage zurückzukommen. Wir sind jetzt ja, haben jetzt ein bisschen in die Tiefe gegangen. Also 25% von allen Erträgen und Gewinnen, das ist die Abgeltungssteuer zuzüglich Soli, das kann man sich merken.
Gut, und auf das, was ich verloren habe, also meine Verluste werden nicht noch zusätzlich besteuert und werden nicht noch teurer dadurch.
Nein, auf gar keinen Fall. Also es erfolgt immer eine reine Gewinnbesteuerung. Ja. Und wie gesagt, wenn ich das unterjährig mache, verrechnet die Bank das auch. Die hat dann immer so einen Merkposten in ihren Verrechnungstöpfen und dann erfolgt es automatisch. Ne? Wenn ich, angenommen, ich habe eine Entscheidung getroffen, keine Ahnung, ich habe Einzelaktien gekauft und habe die mit Verlust verkauft und kaufe dann was anderes, dann ist es ja so, es wird automatisch verrechnet und das finde ich ist da ganz komfortabel.
Und apropos automatisch, die Steuer jetzt auf meine Gewinne und Erträge, die wird auch automatisch abgeführt oder habe ich dann noch ein To-Do bei meiner Bank oder meinem Broker oder später bei meiner Steuererklärung?
Nein. Das ist so, das ist wiederum das Schöne daran, dass gesagt wird, mit der sozusagen automatischen Verrechnung bei deiner Bank, deinem Broker, ist deine Steuerschuld beglichen. Du musstest nicht mehr eine Einkommensteuererklärung angeben. Ja, so, und das, dann hast du dort nichts weiter zu tun. Das ist ganz schön. Früher war es immer noch ein bisschen anders. Da musste man noch das entsprechend mit angeben. Aber das mit Einführung der Abgeltungssteuer eigentlich da ist schön vereinheitlicht worden. Ja.
Jetzt haben wir primär über Aktienfonds, ETFs gesprochen. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht alle Anlageklassen im Detail durchgehen, aber bei Anleihen, bei Kryptos, Immobilien, Gold, kann man da sich auch irgendwie was so ganz leicht merken?
Also, hier gilt es nur für Wertpapiere, diese 25%. Und also somit auch nur die Anlageklasse Wertpapiere. Krypto, Gold, Immobilien sind keine Wertpapiere. Also bei Krypto und Gold kann man sich pauschal einfach merken, aktuell ist es noch so, dass Gewinne ab einem Jahr Haltefrist steuerfrei sind. Verkaufe ich innerhalb des einen Jahres Haltefrist, wird auch dort eine Steuer fällig. Darüber hinaus ist es aktuell, ist es steuerfrei. Ansonsten würde auch dort die Kapitalertragssteuer oder die Abgeltungssteuer in dem Fall anfallen. Bei Immobilien ist es anders. Da greift eine ganz andere Besteuerung.
Okay, gut.
Also die haben nichts mit der Immobilien, da greift jetzt nicht die Abgeltungssteuer in dem Fall, nein.
Okay, genau. Wir gucken jetzt aber primär auf die Wertpapiere und was in meinem Depot passiert. Und soweit ich das jetzt hier einmal zusammenfassen kann, haben wir da erstmal keinen weiteren Aufwand. Es klingt alles ganz easy, es wird automatisch abgeführt. Gibt es denn dann Mechanismen oder vielleicht Strategien, wie man beim ETF-Sparen die Steuerlast etwas optimieren kann?
Ja, man kann vielleicht, ja, also optimieren ist vielleicht ein gutes Wort. Ich sage auch immer manchmal so ein bisschen rumspielen, mal für sich so mal gucken. Also zum einen sollte man erst einmal wissen, überhaupt, wenn ich handle mit Wertpapieren, gilt immer das FIFO-Prinzip, heißt also First in, First out. Das heißt, die Stücke, die Anteile, die ich als erstes gekauft habe, werden auch immer als erstes verkauft. Ich kann also bei 1000 Anteilen, die ich habe, zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten, bei einem Verkauf von nur 200 Anteilen nicht aussuchen, welche das sind. Sind das die aus dem letzten Dezember oder sollen das die aus diesem Januar sein? Das funktioniert nicht. Das ist vorgegeben. Ja. Und somit verkauft man also immer die ältesten Anteile, die ja im Zweifel auch, gerade wir reden ja jetzt hier schon von einem Gewinn, weil wir nur eine Gewinnbesteuerung haben, auch den höchsten Wertgewinn haben. Ja, und somit zahlt man natürlich auch höhere Steuern auf diese Anteile, als wenn ich jetzt jüngere verkaufen würde, wo der Gewinn kleiner ist. Und ich mache mal ein Beispiel, weil viele mal sagen, wie soll ich das verstehen? Also angenommen, wir haben vor 10 Jahren hast du ein ETF gekauft für 1000 Euro, 10 Anteile, also hast 1000 Euro investiert und 5 Jahre später kaufst du nochmal 10 Anteile vom gleichen ETF und da kostet der dann 120 Euro, also investierst du 1200 Euro. So, und dann würdest du danach nochmal nach 5 Jahren die verkaufen und zwar, sagen wir mal, 10 Anteile die Hälfte, ja, dann verkaufst du also die, die du vor 10 Jahren gekauft hast, zu 1000 Euro, ja, und der aktuelle Kurs ist jetzt 1500 Euro, also 150 Euro, musst du also 500 Euro versteuern. Schöner wäre es natürlich, wenn man sagt, ich will die halt verkaufen, ich nehme nur die, wofür ich 120 Euro bezahlt habe, bräuchte ich nur 200 Euro, also als Gewinn versteuern, ist aber nicht so, können wir auch nicht ändern. Es gibt aber es gibt so ein Vehikel und vielleicht noch eine andere Strategie, um das ein bisschen zu umgehen. Es gibt jederzeit die Möglichkeit, auch einen Depotübertrag zu machen. Also übertrage ich von meinen 200 Anteilen in dem Beispiel 100 Anteile auf ein anderes Depot, dann werden auch hier immer die ältesten Anteile genommen. Also auch hier gilt beim Depotübertrag immer First in, First out. Also nehme ich die älteren Anteile, übertrage die auf ein anderes Depot, habe ich dann nur noch die 100 jüngeren Anteile in meinem Depot. Und wenn ich die verkaufen will, kann ich die verkaufen. Das ist immer noch mal, ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Vehikel, weil man dort sagen kann, bei den älteren Anteilen habe ich ja einen höheren Wertgewinn und somit kann dieser Wertgewinn auch weiter für mich arbeiten. Das ist dieser Steuerstundungseffekt. Beim Verkauf muss ich den immer zahlen, aber je länger der drin ist, erarbeitet er ja einfach noch weiter in Erträge und somit wirkt dort der Zinseszinseffekt optimal. So. Mhm. Und das könnte ich dann für mich machen. Und das kann so, wenn ich schon lange zum Beispiel in einem Sparplan nachher investiert bin, kann das schon sein. Gerade wenn ich zum Beispiel in die Auszahlphase komme und dann habe ich in meinem Depot vielleicht 300.000 Euro, dann kann das schon sein, dass ich da wirklich gerade bei den Ältesten ein bisschen was vor mir herschiebe an Gewinn. Und dann kann es gut sein, dass man sagt, ach Mensch, ich nehme mal die von den ersten 15 Jahren, wo ich bespart habe, übertrage die und dann bin ich ein bisschen flexibler in der Auswahl. Ja, und ein Depotübertrag ist auch immer kostenfrei, ist ganz wichtig. Also es kostet kein Geld, es kostet immer ein bisschen Zeit. Also 1 bis 2 Wochen sollte man immer dran denken, während der Übertragung kann ich dann nicht über die Wertpapiere verfügen. Also passiert da Worst Case, der Börsencrash und irgendjemand oder ich brauche das Geld ganz kurzfristig, dann sollte ich keinen Depotübertrag machen. Aber dann ist die Frage, ob das Geld gut in Wertpapieren liegt, ne, oder in ETFs. Dann kann ich die ja vielleicht auch vorher schon verkaufen. Also hier wäre das die Option Depotübertrag. Auch hier gehen immer die ältesten Anteile raus. Oder eben die andere Option, das machen auch manche als Strategie, dass sie eben entweder den gleichen ETF in mehreren Depots besparen. Angenommen, ich mache dann alle 10 Jahre ein neues Depot auf und bespare dort den gleichen ETF weiter. Dann kann ich ja nachher auch aussuchen, aus welchem Depot ich dann nachher, wenn ich das Geld brauche, das verkaufen möchte. Das ist eine Option. Oder ich bespare den gleichen Index von unterschiedlichen Anbietern. Ja, dass ich dann sage, ich habe einen Index irgendwie auf den, zum Beispiel auf den MSCI World oder All Country World, und dann bespare ich die ersten 10 Jahre das vielleicht von iShares, die nächsten 10 Jahre von Amundi, ja, und so weiter. Dann habe ich ja auf den gleichen Index sozusagen dann drei ETFs in meinem Depot und kann ja dann dort auch aussuchen, welchen ich zuerst verkaufen möchte, weil ich habe nur immer nicht die Wahl, wenn die Wertpapierkennnummer die gleiche ist, ja, unterschiedlich ist, dann habe ich die Wahl, welches Wertpapier wähle ich. Aber das kann so, ich sage jetzt mal, das kann eine Idee sein und auch eine Spielerei, um sozusagen von den die ältesten und die längsten Gewinner so lange wie möglich investiert zu lassen, damit sie auch wirklich danach, ja, als letztes in den Verkauf gehen.
Den größeren Effekt hat man aber wahrscheinlich eher durch diese Zeitspanne, also wie du gesagt hast, wenn man jetzt alle 10 Jahre einen neuen ETF bespart, anders als wenn man den gleichen Index von mehreren Anbietern gleichzeitig kauft.
Ja, das macht keinen Sinn so doll. Genau. Ja. Dann hast du zwar unterschiedliche Bestände, also du hast unterschiedliche Bestände, weil du unterschiedliche Wertpapiere drin hast, aber die haben ja dann immer den gleichen Kaufzeitpunkt. Na, genau. Ja.
Und auch eine ähnliche Wertentwicklung.
Genau, richtig. Also das machen auch manche, um das für sich zu vergleichen. Das kann man machen, aber es ist für diese Strategie, um so ein bisschen Steuern zu sparen und sozusagen um die Gewinne länger drin zu lassen, eben in dem Fall nicht die richtige Option.
Okay, verstanden. Und der Zeitpunkt, wenn ich jetzt einen Depotübertrag mache, sind die Wertpapiere in meinem neuen Depot dann quasi ganz jung? Oder schleppe ich quasi das Alter mit?
Du schleppst das Alter mit. Es werden alle Anschaffungsdaten mit übertragen. Das ist ganz gut, weil der neue Broker muss das ja auch wissen, damit er eben beim Verkauf auch diese Differenzbesteuerung machen kann, zu wissen, ach so, alles klar, du hast für 1.000 Euro gekauft, das kostet 1.500, also 500 Euro müssen versteuert werden. Ja, das ist ganz, also das wird alles mitgegeben. Kaufdatum, na, die Stückzahl, auch nennt man sogenannte Kaufstaffel, weil wenn wir im Sparplan sparen, jeden Monat, ja, dann haben wir eine sogenannte Kaufstaffel bei uns dort drin, weil wir ja die ersten 10,7 Anteile kaufen im Januar, die nächsten 9,8 im Februar und so weiter. Und das nennt sich Kaufstaffel. Und für jeden dieser Anteile gehen die Anschaffungsdaten mit rüber. Und das kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt 10 Jahre einen ETF monatlich bespare, habe ich ja auch 10 mal 12, ja, sozusagen diese ganzen Daten, die gehen aber alles 1:1 mit rüber.
Okay. Warum kann eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie jetzt bei ETFs steuerlich trotzdem auch vorteilhaft sein? Und wie wirkt der Zinseszinseffekt da auch auf unversteuerte Kursgewinne?
Ja, da haben wir ja schon mal letztens in der Community Corner auch mal drüber gesprochen, ne, über diese Strategie, weil das Schöne an der Buy-and-Hold-Strategie ist einfach, dass eine Strategie ist, die wenig Umschichtung im Laufe der Jahre hat. Und deswegen kann man mit dieser Strategie wirklich sehr konstant, ja, und auch langfristig Vermögen aufbauen. Und diese Ausrichtung arbeitet in dem Fall steuerschonend, weil, wenn wir an das, na, wir haben es ja eben thematisiert, die Gewinne bleiben so lange wie möglich investiert und arbeiten für dich weiter. Ja, so. Und ansonsten müsstest du ja, du kannst natürlich auch sagen, du besparst die ersten 5 Jahre den ETF, verkaufst den dann, nimmst dann das gesamte Geld plus Gewinne abzüglich Steuern und investierst das in einen anderen ETF. Aber genau das ist dann eben das Problem, dass du die Steuern dann schon zahlst, ja. Und die du bei der Buy-and-Hold-Strategie tust, du es ja nicht. Da bleibst du einfach lange investiert und hältst sozusagen deine Anteile. Und genau dieser Effekt macht es dann aus, dass du dafür noch ein bisschen höheren Wertzuwachs hast. Das kann man immer unterschiedlich, ist ein bisschen schwierig für viele so ein bisschen zu berechnen, weil es da jetzt nicht so eine ganz einfache Formel gibt. Aber man kann sich das immer grob ausrechnen, dass man sagt, was würde ich jetzt an Steuern zahlen, wenn ich dieses Geld nehme, das dann hochrechne auf 15 Jahre, wenn ich es drin gelassen hätte, dann wäre das sozusagen mein positiver Steuereffekt. Immer unter der Berücksichtigung, dass sich das neue Wertpapier, in das ich investieren will, ähnlich entwickelt wie das, in dem ich investiert war. Ja, weil es soll jetzt auch nicht heißen, dass Buy and Hold dann immer richtig ist, obwohl sich ein Wert nicht gut entwickelt. Na? Also bei Einzelaktien kann das eine Option sein unter Beobachtung. Ja, mhm. So beim wirklich breit gestreuten ETF ist die Strategie schon wirklich wesentlich bewährter, weil die Wahrscheinlichkeit eine ganz andere ist, als wenn du einen Einzeltitel hast, ja, dass die so weit runtergehen. Aber daher hast du bei Buy and Hold sozusagen so einen kleinen steuerlichen Vorteil für die Nutzung des Zinseszinseffektes. Ja. Und es ist ja auch genau das, viele Frauen machen das ja auch, weswegen wir das ja auch sagen. Es gibt ja auch die andere Börsenweisheit, hin und her macht Taschen leer. Und für, ich sage jetzt mal, für viele sehr impulsive Anlegerinnen kann das echt schon Thema sein, weil du zahlst immer eine Provision beim Kauf wie beim Verkauf. Das kommt auch nochmal hinzu. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Und eben auch die Steuerthematik. Und das kann dann, wie gesagt, bei unserem Beispiel mit den 1000 Euro nachher, ne, 1500 Euro, so macht das schon wahrscheinlich 250 Euro an Steuern aus. Und dann hast du vielleicht noch Provision von 10 Euro drauf, bist schon bei 270. Und je größer die Beträge sind, werden ja auch hier die Beträge höher. Ne?
Okay, also muss man für sich ein bisschen gucken, was macht wann Sinn und welchen Effekt will ich vielleicht auch mehr nutzen in dem Moment.
Ja, genau. Und auch vielleicht auch, wie es, also hier würde ich mir die Welt immer nicht so sehr kompliziert machen. Für unsere Altersvorsorge, also wir sagen immer für den langfristigen Vermögensaufbau, ist eben das regelmäßige Besparen in einen ETF und wenn ich der wirklich ne, breit gestreut ist, kann man sagen, das ist ja die Buy-and-Hold-Strategie. Ich kaufe und komme erst ja wieder ran, wenn ich Rentnerin bin und sage, jetzt ist es soweit. Weil auch hinter dieser Strategie steckt ja nicht irgendwie ein festes Zeitfenster. Man nennt es erst Buy-and-Hold, wenn es mindestens 20 Jahre läuft. Ja, oder 25 Jahre. Also diejenige, die jetzt 55 ist und sagt, ich will noch irgendwie bis 70 das besparen, ist für sie trotzdem Buy and Hold für 15 Jahre, genauso wie für dich, die dann da 35 Jahre irgendwie ne, vor der Brust hat. Also hier geht's einfach nur um diesen Gedanken, langfristig in eine Sache zu investieren, das laufen zu lassen und erst rauszunehmen, wenn das persönliche Ende für einen erreicht ist.
Dann gibt's aber ja auch noch einen weiteren Hebel, den wir alle hebeln können quasi, jetzt mal um bei dem Wort zu bleiben. Und darüber haben wir auch schon mal eine separate Podcast-Folge gemacht. Die verlinken wir in den Shownotes, 239. Und zwar geht es um den Freistellungsauftrag. Wie kann ich auch mit dem Steuern sparen? Und muss ich dabei Banken oder Kindern etwas beachten?
Ja, und das ist eigentlich das einfachste Modell für alle. Erst einmal diesen Freistellungsauftrag bei der Bank einreichen. Und habe ich mehrere Banken und habe auch dort, rechne ich bei beiden Banken oder bei allen Banken, die ich habe, mit Gewinnen und Erträgen gut aufteilen und da einfach mal einen Überschlag machen und dann den Freistellungsauftrag aufteilen. Weil je mehr wir im Depot haben, umso eher ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass die 1000 Euro nicht mehr reichen. Beginne ich gerade mit einem 25 Euro Sparplan, habe ich die ersten 5, 6, 7 Jahre gar kein Problem. Da reichten die 1000 Euro für meine Erträge, weil die ja eh sehr klein sind. Aber gehe ich mit 250 Euro rein und bin dann schon im 7., 8. Jahr, dann können die Erträge natürlich sehr gerne mehr als 1000 Euro pro Person ausmachen. Und deswegen sage ich immer, viele vergessen ihn einzureichen oder kontrollieren auch nicht, weil dann haben sie ihn mal aufgeteilt und dann hat sich aber was verändert. Bei der Kontennutzung hier mal drauf achten, wirklich die 1000 Euro mehr auszunutzen und das auch für die Kinder zu machen. Weil jedes Kind hat mit Geburt auch einen Freistellungsauftrag von 1000 Euro. Und wenn ihr dann in Kinderdepots bespart, könnt ihr den genauso mit nutzen und Erträge zum Beispiel von einem ETF für euer Kind gehen nicht von eurem Freistellungsauftrag weg. Also ich finde, da sollte man immer für sich ganz gut hinschauen. Kleiner Tipp noch, wenn man es vergisst, kann man das in der jeweiligen Einkommensteuererklärung des Jahres auch mit geltend machen. Bisschen müßig, weil was muss man nachweisen, dass man ihn dort nicht erteilt hat. Ne? Von da, ich würde es immer umgehen. Ich finde alle immer diese zusätzlichen Sachen in der Steuererklärung. Ich habe da überhaupt keine Lust zu. Ja, meine soll da so ganz einfach sein. Einfach dort einreichen und dran denken. Und dann gibt's aber noch den Punkt, wo man vielleicht mal nachher schauen kann. Gerade wenn man vielleicht so schon im 4., 5., 6. Jahr der Investition ist. Wenn ich noch einen größeren Freibetrag am Ende des Jahres habe im Dezember, also Freibetrag meine ich von den 1.000 Euro, sind noch 500 Euro übrig. Die sind noch nicht für Erträge oder so aufgebraucht worden. Dann kann es auch sein, dass man sagt, ach Mensch, ich nutze das jetzt, diese 500 Euro, und verkaufe vielleicht doch einen Teil meiner ETFs und realisiere schon mal einen Gewinn, ja, und zahle auf diesen Gewinn dann keine Steuern und zahle einfach nur die Provision für den Verkauf und kaufe dann die gleichen Anteile einfach 2 Tage später wieder nach und lege sie dann in mein Depot, so habe ich den gleichen Anteil, dann habe ich schon auch einen Steuerspareffekt im Laufe der Zeit, weil ich nur die beiden Provisionen zahle. Und die sind im Zweifel eben günstiger als meine Steuer. Wenn ich jetzt nur noch einen Restfreibetrag von 8 Euro habe oder 10 Euro, beim Freistellungsauftrag. Also ich habe schon 992 Euro in Anspruch genommen. Dann macht das hier wenig Sinn, ja. Aber wir sprechen manchmal für Sachen, wenn eben vielleicht die Erträge nicht so hoch ausgefallen sind, aber gerade in dem Jahr vielleicht gute Kursgewinne gelaufen sind in meiner Anlage. Dann kann ich das schon mal schauen. Da sollte ich immer gucken, dass die Bank eine Steuersimulation anbietet. Das bedeutet, ihr könnt einmal online simulieren. Was habe ich gekauft? Zu welchem Preis habe ich gekauft? Wenn ich jetzt verkaufen würde, wie viel Steuern würde ich zahlen? Das sollte immer eine Unterstützung sein. Deswegen sagen wir auch immer, schaut euch die Usability des Brokers an. Weil genau für solche Fälle ist es einfacher, weil das macht es sonst immer schwierig auszurechnen. Müsste man sich müßig hinsetzen und sagen, für was habe ich gekauft? Wie steht's jetzt? Was davon sind jetzt schon Erträge, die irgendwie schon versteuert sind? Was ist der reine Gewinn? Das ist immer schwer machbar. Also finde ich, das ist eine Sisyphus-Arbeit, ja, und da hat auch gar keiner Lust, so habe ich auch nicht. Also bloß hier kann es wirklich Sinn machen, das dann mal zu überschlagen. Wenn ich wirklich noch einen hohen Freibetrag habe und Gewinne in meinen Positionen, die ich im Depot habe, dass ich sage, die realisiere ich jetzt einfach, kaufe die direkt nach, dann habe ich ja überhaupt keinen Kursverlust oder so. Also ein paar Cent, ja, manchmal zwischen 1-2 Tagen, das macht den Kohl am Ende überhaupt nicht fett. Und hat, wenn ich das jedes Jahr mache, ist das schon eine gute Steuersparnis.
Und vor allem ja auch praktisch für Personen wie mich, die jetzt in thesaurierende Produkte investieren und die Erträge ja gar nicht übers Jahr hinweg ausgeschüttet werden, sondern die ja erst bei Verkauf realisiert werden. Also natürlich kann man jetzt auch auf Zinsen vom Tagesgeldkonto bekommen, aber wenn da eben nicht der Freistellungsauftrag mit ausgeschöpft ist, dann müsste ich jetzt in meinem Fall eben Anteile verkaufen, damit das dann voll wird.
Ja, also bei dir musst du 2 Sachen unterscheiden. Also deine Erträge, also ich sag mal das, was an die Dividenden und so weiter sind, die werden auch bei einem thesaurierenden Fonds unterjährig oder am Ende des Jahres versteuert. Und zwar dafür gibt es die Vorabpauschale. Sind schon versteuert. Aber die Kursgewinne, ja, die man so drin hat, weil, keine Ahnung, alle die Aktien dort drin, ne, in deinem ETF gestiegen sind, die machen es noch aus. Die reinen Erträge werden auch jahresweise besteuert, ja, immer im Januar des Folgejahres. Na, da müssen dann auch thesaurierende Fonds geben dann eine Meldung ab und sagen, in dem Fonds XY ist das und das prozentual als Ertrag pro Anteil aufgelaufen und daraus setzt sich ja dann die Vorabpauschale zusammen. Die ist dafür extra eingeführt worden. Früher war das mal so, dass eben die Erträge erst Ende beim Verkauf zu versteuern waren und dann waren das mega hohe Beträge. Hier gehen wir also nur das Beispiel, was ich sagte, am Ende des Jahres zu verkaufen, gilt somit nur für die Kursgewinne, aber nicht für die Erträge.
Gut, das war nochmal eine wichtige Unterscheidung. Ja, und Pauschale haben wir jetzt also auch nochmal mit auf dem Zettel.
Ich weiß, das hört sich alles so kompliziert an. Die Begrifflichkeiten sind nicht so nice für uns. Aber man kann sich doch einfach kurz merken, Freistellungsauftrag nutzen, habe ich noch viel frei, vielleicht ein paar hundert Euro und habe ich, weiß, es steht in meinem Depot, Gewinn, ja, ich bin da drin, dann kann ich mal sagen, ich verkaufe was und kaufe das einfach wieder neu.
Alles klar. Gut, dann glaube ich, haben wir einen guten Überblick bekommen, welche Steuern es A überhaupt gibt, damit sind wir eingestiegen und welche verschiedenen Strategien oder Methoden uns da auch noch helfen können, das Optimale rauszuholen.
Sehr gerne.
Danke dir.
Sehr gern.
Community Corner. Im Let's Talk About haben wir schon über SpaceX gesprochen und jetzt kam eine Community-Frage, wann aber jetzt auch diese Aktie in unseren ETFs auftaucht.
Mhm. eine schöne Frage, weil es ja auch irgendwie viele bewegt. Und bei den meisten oder bei sehr vielen wird es auch der Fall sein, dass sie auch zukünftig SpaceX in ihren, also ne, ganz unbewusst in ihren Depots haben, weil SpaceX wird von vielen Indizes sozusagen beziehungsweise von den Indexanbietern in die Indizes aufgenommen und wesentlich schneller als normalerweise üblich. Also die haben dafür ihre sogenannten Regeln aufgebrochen und so Ausnahmeregeln erstellt für sich, weil sie halt erreichen möchten damit, dass jetzt gerade sehr große neue Börsenunternehmen sehr schnell eben auch ja in ihren Indizes mit auftauchen. Das kann man gut oder schlecht finden, da gibt es auch wirklich sehr unterschiedliche Meinungen drüber, aber das ist definitiv der Sinn dahinter und bedeutet eben, dass die so Aufnahmekriterien, die oft meistens entweder quartalsweise oder manchmal auch halbjährlich sind, da gehen einzelne Werte aus dem Index heraus und andere kommen dann rein, dass sowas eben aufgeweicht wurde und das bereits nach 10 Tagen nach dem Börsengang SpaceX in verschiedenen ja, Indizes sozusagen drin war. Das war zum einen natürlich der Nasdaq. In Amerika ist ja der Technologieindex. Das war aber auch ein Index, wie viele ihn haben, von hier dieser MSCI World, ne, morgens der Capital Index oder auch der All Country World in dem Fall. Aber in diesen Indizes wird definitiv oder ist jetzt dann zum Teil auch schon SpaceX drin. Zwar nur mit einer sehr kleinen Gewichtung, weil ja auch nur ganz wenig Aktien so in den Streubesitz gegangen sind. Darüber bin ich persönlich sehr froh, wenn man meine persönliche Meinung hat, wo ich sagte, weil ich einfach noch nicht glaube, dass SpaceX wirklich dauerhaft das Geschäftsmodell hat, dass es so ganz ertragreich sein kann. Nichtsdestotrotz gibt es ja wie im Aktiengeschäft halt auch manchmal diesen Musk-Bonus, dass eben nach einzelnen Personen bestimmte Bewertungen laufen. Und von da muss man eben auch mal gucken, wie SpaceX sich entwickelt. Dagegen gibt es zum Beispiel auch andere Indizes, die bei ihren wirklichen Aufnahmekriterien bleiben und die nicht aufgeweicht haben. Unter anderem zählt zum Beispiel der S&P 500 dazu, wo eben die 500 größten Unternehmen von der USA drin sind. Und die haben ja eins ihrer Aufnahmekriterien ist soweit, dass das Unternehmen, welches aufgenommen wird, auch profitabel ist. Das heißt, keine roten Zahlen mehr schreibt. Und die sind dabei geblieben und haben gesagt, SpaceX kommt erst in diesen Index, wenn sie schwarze Zahlen schreiben. Ja, und meistens ist es auch nicht nur ein Monat, wo das so ist, sondern oft ist es dann manchmal auch ein Quartal oder ein halbes Jahr, kann auch mal ein Jahr sein. Also es ist ganz unterschiedlich, wie die Indexanbieter das für sich soweit geregelt haben. Aber von da denke ich trotzdem, dass bei den meisten, die wirklich so einen Weltindex für sich drin haben, die haben jetzt auch so ein kleines Stückchen SpaceX mit drin. Hoffen wir also für uns alle auf eine gute Performance.
Wir freuen uns über ganz viele Sterne und Bewertungen, wo auch immer du den Podcast hörst. Und vielleicht gibt es ja eine Person in deinem Umfeld, die unseren Podcast noch nicht kennt. Also leite die Folge gerne weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.